mageres Schwein, gefrorener Orangensaft, Baumwolle oder Sojabohnen? Es muss ja nicht gleich ganz so exotisch werden, aber die Anlageklasse der Rohstoffe ist sicherlich eine der faszinierendsten Möglichkeiten, sein Depot zu diversifizieren. Dabei folgen sie aber im Gegensatz zu Aktien oder Anleihen ganz eigenen Regeln. Es gibt keine Bilanz, kein KGV und oft auch keine Möglichkeit, sie direkt zu kaufen. Aber welche Chancen und Risiken bieten denn dann Rohstoffinvestments für mein Depot? Welche Rohstoffe kommen überhaupt in Frage? Und wie kann ich als Privatanleger darin investieren? Das alles klären wir in dieser Podcast-Folge.
Fit for Trading, der Podcast zu Börse und Aktien für Bescheidwisser.
Und bei mir im Studio begrüße ich dafür ganz herzlich Frederik Fischer. Er ist Sales Manager beim ETF-Anbieter Invesco. Hallo Frederik, grüß dich.
Hallo, danke für die Einladung.
Ja, und mein Name ist Falco Block. Ich bin Anlagestratege für Privatkunden bei der DZ Bank in Frankfurt. Frederik, zum Einstieg, magst du dich und deinen Arbeitgeber Invesco einmal kurz vorstellen?
Sehr gerne, Falco. Mein Name ist Frederik Fischer und ich arbeite bei Invesco im ETF-Vertrieb für Deutschland und Luxemburg. Dabei betreue ich Banken, Privatbanken, Vermögensverwalter und Asset Manager und unterstütze sie dabei, ETFs in ihre Portfolien zu allokieren. Teil meines Jobs besteht aber auch darin, die Kapitalmärkte einzuordnen, Investmentthemen verständlich zu erklären und mit unseren Kunden über langfristige Anlagestrategien zu sprechen. Invesco gehört mit rund 2,4 Billionen US-Dollar verwaltetem Vermögen, das ist Stand Ende Mai 2026, zu einem der größten unabhängigen Vermögensverwaltern. Wir bieten dabei ein sehr breites Spektrum an Anlagelösungen, ETFs, aktiv gemanagte Fonds, Anleihestrategien, aber auch Private Markets und Immobilien. Dadurch decken wir eigentlich alle wichtigen Assetklassen ab und genau deshalb finde ich auch das heutige Thema so spannend, denn Rohstoffe gehören für viele Anleger zwar nicht zum Alltag, aber können auch ein interessanter Baustein in einem breit aufgestellten Portfolio durchaus sein.
Da hacke ich jetzt mal kurz nach. Das heißt, ihr ETF-Anbieter, ihr seid ja nicht irgendwas Passives, was sich manche so vorstellen, es gibt ein ETF und es steht halt ein anderer Name davor, sondern ihr beschäftigt euch aktiv mit euren Kunden, mit eurer Community, sage ich es mal, und schaut drauf, was ist demnächst gefragt. Obwohl ihr passive Produkte anbietet, seid ihr wirklich aktiv am Markt, richtig?
Ja, durchaus, so kann man das zusammenfassen, denn wir hören sehr genau, was unsere Kunden bewegt und was sie auch haben wollen und versuchen, das dann eben auch in einem ETF-Mantel jetzt beispielsweise abzubilden. Von daher haben wir immer ein enges Ohr an unseren Kunden und die Kunden geben uns auch sehr viel Input und sehr viel super Ideen, was wir für Anlagelösungen dann auch beispielsweise in den ETF-Mantel packen können. Von daher ist es immer wichtig, dass wir ausgiebigen Kundenkontakt haben und bekommen da auch immer ein bisschen Color, was unsere Kunden bewegt, ob es Privatkunden sind, ob es institutionelle Kunden sind. Und da kommen immer sehr viele gute Ideen zusammen, die wir dann immer versuchen, in enger Abstimmung mit unserem Produktteam auch in Finanzprodukte zu packen.
Dann lass uns mal ins Thema reinstarten. Wenn ich Aktien habe, dann beteilige ich mich an einem Unternehmen, an dem Erfolg des Unternehmens, bekomme vielleicht eine Dividende. Wenn ich Anleihen kaufe, dann erhalte ich regelmäßig Zinszahlungen von dem Unternehmen oder von dem Staat. Aber welchen Sinn machen denn überhaupt Rohstoffe in meinem Depot? Weil die zahlen ja nichts aus, oder?
Ja, genau. Bei der Geldanlage kommen die Rohstoffe wahrscheinlich erstmal ein bisschen sekundärer als Aktien oder beispielsweise Anleihen. Warum ist das so? Die meisten Anleger denken natürlich bei Geldanlage an Aktien oder Anleihen, aber dennoch haben Rohstoffe auch ihre Berechtigung, denn sie haben auf der einen Seite eine geringere Korrelation zu diesen herkömmlichen Assetklassen und auf der anderen Seite können sie auch eine Ergänzung sein, um das Portfolio breiter aufzustellen. Dabei sollte man sich aber immer bewusst sein, dass auch Rohstoffe teilweise deutlich stärkere Schwankungen haben können als beispielsweise Anleihen. Und deshalb würde ich sie eher als Beimischung in einem Depot sehen und nicht als zentralen Baustein wie etwa Aktien oder Anleihen.
Die Grundidee ist ja, glaube ich, Rohstoffe werden für die Entwicklung der Weltwirtschaft gebraucht. Und wenn die Welt wächst, dann steigen Rohstoffe. Das ist ja, glaube ich, die grundsätzliche Idee, die dahinter steht.
Ja, das ist etwas plakativ, aber könnte man durchaus so zusammenfassen. Aber ein wichtiger Punkt bei der ganzen Sache ist, Rohstoffe sind auch endlich auf unserem Planeten und deshalb bekommen sie meines Erachtens auch in Zukunft eine deutlich größere Gewichtung in Portfolien, weil sie eben wichtiger sind, aber auf der anderen Seite leider auch endlich.
Dann kannst du uns zur Einordnung mal einen Überblick geben, welche Rohstoffe gibt es denn eigentlich und wie sind diese Unterglieder?
Wenn man jetzt die Assetklasse Rohstoffe betrachtet, dann kann man sagen, dass sie sich allgemein so in vier große Gruppen unterteilen. Auf der einen Seite hat man Energierohstoffe, das wären beispielsweise Öl oder Erdgas. Dann gibt es aber auch Edelmetalle, kennen wir alle, Gold oder Silber sind da ja sehr prominent. Und des Weiteren kommen Industriemetalle wie Kupfer oder Aluminium hinzu und schließlich auch noch Agrarrohstoffe. Das sind Konsumgüter des täglichen Bedarfs wie Kaffee, Kakao, Weizen oder Mais, die wir alle kennen. Das Spannende dabei ist, wenn ich das nur kurz sagen darf, dass jede dieser Gruppe von ganz unterschiedlichen Faktoren beeinflusst wird. Während man bei Öl geopolitische Entwicklungen natürlich in Betracht ziehen muss, sind Kaffee oder Kakao, banale Dinge wie Wetterbedingungen oder Ernteerträge relevant. Deshalb entwickeln sich auch Rohstoffpreise oft sehr unterschiedlich.
Dann hacke ich da nochmal nach, weil genau Faktoren, die die Kursentwicklung beeinflussen. Wir haben es ja jetzt deutlich gesehen, Straße von Hormuz dicht. Das heißt, es gibt genug Öl eigentlich, das ist ja der Witz. Aber die Transportkapazitäten waren nicht da und das hat den Ölpreis nach oben getrieben. Alle haben es gemerkt an der Zapfsäule, der Rohstoff steigt, die Benzinpreise ziehen an. Und jetzt ist ja aktuell das Thema, wir haben hier Trockenheit in Europa, Waldbrände, man sieht es täglich in den Nachrichten. Hat das denn jetzt wiederum Auswirkungen zum Beispiel so auf Agrarrohstoffe? Muss man als Investor auf sowas dann achten?
Ja, natürlich, ein guter Punkt, den du ansprichst, Falco. Es ist nicht allein der Rohstoff, sondern es ist natürlich auch so ein bisschen das große Ganze dahinter, wenn jetzt Waldbrände auftreten oder andere exogene Faktoren wie die Sperrung der Straße von Hormuz. Das hat jetzt nicht selbst mit dem Rohstoff zu tun, aber indirekt durch die Transportketten, durch die Wege, durch Wetterfaktoren, indirekt auch Entwicklungen auf den Preis dieser Rohstoffe und natürlich auf die Schwankungen. Deshalb sind Rohstoffe auch volatiler und das bringt mich dazu zu dem erstgenannten Punkt, dass man Rohstoffe, wenn man sie in ein Portfolio inkludiert, dann doch eher als Beimischung nehmen sollte, statt als Core-Investment, denn sie sind eben volatiler und es kann immer exogene Faktoren geben, die dann eine deutliche Auswirkung auch auf deren Preisentwicklung haben.
Schönes Beispiel, wo man es auch greifen kann. Alle kennen das Beispiel Milka, die haben ja die Preise so kräftig angehoben und gleichzeitig haben sie ja noch die Mengen reduziert. Mogelpackung des Jahres.
Gemein.
Ist ja sogar mal, ne? Ich war letztens übrigens in Italien, da gibt es doch die 100-Gramm-Tafel, also so viel zu dem Thema, ne? Also andere Länder, andere Sitten. Und die haben ja das begründet damit, dass die Kakaopreise so explodiert sind wegen Schädlinge und dergleichen mehr. Sag ich mal ganz plakativ, kann ich mich für manche Dinge im Leben, ob Benzinpreise und so weiter, dann vielleicht mit Rohstoffen auch ein bisschen selber hedgen? Ist das möglich?
Ja, das kann ich. Allerdings wäre ich da vorsichtig, weil wir verstehen im Detail als Endkonsumer Milka ist, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel. Wir sehen dann eigentlich nur das Resultat und das mündet ja leider oft in einer Preiserhöhung oder in dieser Schrumpfung der Packungsgröße. Es ist natürlich auch so, dass man, um das Ganze zu verstehen, die ganzen Rohstoffe, jetzt am Beispiel Kakao, die Wetterbedingungen, Ernteerträge oder eben die gesteigerten Transportkosten, dass wir indirekt gar nicht wissen, was immer mit dem Rohstoff passiert, bis der dann schlussendlich zu uns kommt und in der Milka-Packung landet. Von daher ist das ein bisschen der Blick in die Glaskugel als Endkonsumer und wir sollten vorsichtig sein mit so einem Hedge bei Rohstoffen, weil wir eben nicht nur den Rohstoff als Ganzes betrachten sollen, sondern eben die ganze Kette, die da dran hängt und drum gegliedert ist. Von daher wäre ich da ein bisschen vorsichtig mit diesem Hedge, weil es eben nicht nur der einzelne Rohstoff ist und der Preis des einzelnen Rohstoffs, sondern eben an dieser ganzen Transportkette noch ganz viele andere Faktoren dranhängen. Von daher müssen wir das immer vorsichtig betrachten, weil das Resultat, was wir sehen, hat immer sehr viele unterschiedliche Gründe, wie so ein Preis dann auch zustande kommt.
Wenn ich mir jetzt eine Aktie anschaue, da habe ich ja eine Möglichkeit, kann mir die Bilanz anschauen, das Geschäftsmodell, die Kennzahlen, KGV beispielsweise und eventuell ableiten, ob die Aktie attraktiv bewertet ist oder nicht, Kurspotenzial hat. Bei Rohstoffen habe ich das ja alles nicht. Woran macht man dann hier denn fest, ob sich dann ein Investment lohnt? Oder sind wir da auch wieder beim Thema passives Investieren ist das Beste?
Das ist eine gute Frage und das ist wahrscheinlich auch der größte Unterschied zu Aktien. Ein Unternehmen kann ich, wie du richtigerweise sagst, anhand von Umsätzen, Gewinnen oder Kennzahlen analysieren, ein Rohstoff dagegen nicht. Hier spielen vor allem Angebot und Nachfrage die entscheidende Rolle. Anleger schauen beispielsweise darauf, wie hoch sind Lagerbestände, wie sich die Weltwirtschaft entwickelt oder ob es politische Ereignisse, exogene Faktoren gibt, die das Angebot beeinflussen. Wir hatten das eben mit dem Beispiel Straße von Hormuz. Das macht Rohstoffmärkte spannend, aber manchmal auch etwas schwieriger einzuordnen.
Kommen wir mal wieder zum Stichwort KI. Kein Podcast kommt ohne das Thema aus und die meisten denken ja immer so an Chips, an Rechenzentren. Aber um das zu bauen, da braucht ihr erstmal ganz viele Ressourcen. Und ist KI damit eigentlich eventuell auch über die Rohstoffe Anleger investierbar? Wie kann ich davon profitieren? Also welche Basismetalle? Ich denke vielleicht an Kupfer oder irgendwas. Ist das eine Möglichkeit, wie ich auch da wieder auf den KI-Zug aufspringen könnte?
Ja, der KI-Boom, der hat Auswirkungen auf Rohstoffmärkte durchaus, aber eher indirekter Natur, weil schauen wir uns Rechenzentren an, die benötigen eine enorme Menge an Strom, Kupfer für Leitungen und verschiedene Metalle für Server oder Halbleiter. Das bedeutet aber nicht automatisch, dass jeder Rohstoff davon profitiert. Am Ende ist es wieder das gleiche Spiel mit Angebot und Nachfrage. Es sind teilweise kurzfristige Trends, die können mal die Nachfrage erhöhen. Die garantieren aber keine bestimmte Preisentwicklung. Was ergänzend zu dem ganzen KI-Boom noch kommt, sind Faktoren, wie die Kursentwicklung von Rohstoffen auch zustande kommt. Das hat ja auch wieder indirekt was mit der KI zu tun. Es kommen da nämlich viele Einflüsse zusammen. Wir haben die Weltwirtschaft, die da auf der einen Seite eine wichtige Rolle spielt. Machen wir ein Beispiel, wenn mehr jetzt gebaut oder produziert wird, dann steigt auch häufig die Nachfrage nach Energie- oder Industriemetallen. Daneben haben wir aber auch Inflation, Wechselkurse oder andere geopolitische Ereignisse, die die Preise bestimmen. Und bei Agrarrohstoffen, und das macht natürlich auch die Kursentwicklung von Rohstoffen dann wieder interessant, kommen wieder ganz banale Dinge wie Wetter, Dürren oder schlechte Ernten hinzu. Wir haben jetzt beispielsweise die Wetterlage in Frankreich oder in Spanien mit Waldbränden. Auch das hat dann indirekt absolute Auswirkungen auf die Kursentwicklung von Rohstoffen. Und genau deshalb reagieren diese Rohstoffe dann häufig auch anders als Aktienmärkte. Also da kommen eine Vielzahl von Dingen zusammen, die so eine Kursentwicklung von Rohstoffen beinhaltet und inkludiert. KI ist auf der einen Seite indirekt mit Auswirkungen auf Rohstoffmärkte, aber auch eben, man muss es nicht so abstrakt machen, so ganz banale Dinge wie Unwetterlagen etc. pp. Also das macht die ganze Assetklasse Rohstoffe natürlich sehr spannend, weil sie eben von sehr, sehr vielen Faktoren abhängt. Und deshalb sollte man genau hinschauen und sollte sich genau auch der Risiken bewusst sein, die so eine Kursentwicklung bei Rohstoffen inkludiert.
Das heißt, ich habe jetzt so kurzfristige Trigger, aber gibt es dann auch so langfristige Trends, die jetzt wirklich so über 10, 20 Jahre, kann man da was ablesen, dass man sagt, dieser oder jener Rohstoff, der wird auch in Zukunft sehr, sehr stark gefragt sein?
Ja, was wir gesehen haben bei Invesco war vor allem bei institutionellen Investoren, dass das Goldthema sehr frappierend war, vor allem im letzten halben Jahr. Wir haben alle die Goldpreis-Rallye mitbekommen, die hat jetzt einen kleinen Dämpfer bekommen, aber Gold war eigentlich der Rohstoff, der in den Portfolien am meisten auch gehandelt wurde über Exchange-Traded Commodities in unserem Fall. Von daher würde ich sagen, dass das Beispiel Gold das eigentlich ganz gut beschreibt. Da gab es ja jetzt auch eine kleine Korrektur. Allerdings kaufen die Zentralbanken jetzt auch wieder Gold nach. Und Gold ist natürlich auch wie Silber, Kupfer, Platinum, Palladium ein Rohstoff, den man auch eher langfristig und nicht nur kurzfristig taktisch spielen sollte. Er hatte ja immer so den Ruf des Safe Havens, des sicheren Hafens. Das haben wir schon gesehen, auch bei unseren Investoren, dass Gold da so ein bisschen im Portfolio der Anker war.
Dann bleiben wir mal beim Thema Investments. Also du hast erwähnt Gold oder Silber, wenn ich darin investieren möchte. Stelle ich mir das ja noch ganz einfach vor, ich gehe zu meiner Bank, kaufe Münze oder wenn ich etwas mehr Geld anlege, möchte vielleicht sogar einen kleinen Barren. Wie läuft es denn bei Rohöl, Kupfer oder Kaffee? Kriege ich dann anschließend dann Fässer oder Säcke in den Keller geliefert?
Ja, das wäre lustig, aber zum Glück nicht. Das wäre für die meisten Privatanleger nämlich eine ziemliche Herausforderung. Gerade bei vielen Rohstoffen wäre eine physische Lagerung sehr aufwendig und gar nicht so praktikabel. Niemand möchte schließlich ein Fass Öl oder mehrere Säcke Kaffee in seinem Keller lagern. Also ich zumindest nicht. Deshalb gibt es heute schon Möglichkeiten, an der Entwicklung von Rohstoffpreisen teilzuhaben, ohne den Rohstoff selbst zu besitzen oder lagern zu müssen. Ich hatte es eben eingangs erwähnt, das kann man beispielsweise über Exchange-Traded Commodities machen. Das wäre ein gangbarer Weg, um sich eben das Fass Öl oder den Sack Kaffee im Keller zu sparen.
Und dann, wenn ich jetzt mir Indizes anschaue, da lebt ihr ja hauptsächlich von, dass ihr eben Indizes verbrieft. Bei Aktieninvestments, der MSCI World ist in aller Munde. Ob er der beste Index ist, da haben wir schon lang und breit drüber gesprochen. Aber er ist eben sehr beliebt. Gibt es auch was Vergleichbares bei Rohstoffanlagen, wo ich möglichst breit abgedeckt bin, wenn ich mich eben nicht damit auseinandersetzen möchte, ob Kaffee oder dieser oder jene Industrierohstoff jetzt gerade gefragt sein dürfte?
Ja, durchaus. Auch im Rohstoffbereich gibt es breit gestreute Indizes, die verschiedene Rohstoffe dann zusammenfassen. Allerdings funktionieren die etwas anders als Aktienindizes, denn Rohstoffe folgen ihren eigenen Marktmechanismen und werden dann von ganz unterschiedlichen Faktoren beeinflusst, meistens auch exogene Faktoren. Deshalb entwickeln die sich auch deutlich anders, oftmals als klassische Aktienindizes. Das sollte man immer berücksichtigen. Also ein Rohstoffindiz ist anders als beispielsweise ein MSCI World. Der kann auch durchaus volatiler sein, weil eben so viele Faktoren, wie wir eingangs erwähnt haben, da zusammenkommen. Und dessen muss man sich auch bewusst sein, wenn man in solch einen Indiz investieren will.
Aber ich kann dann über Plattformen filtern und sage dann, ich möchte zum Beispiel ein ETF auf Industriemetalle haben. Also wie gesagt, nicht zu kleinteilig, haben wir schon drüber gesprochen. Oder dass die ganze Hütte, das gibt es dann auch bei euch.
Genau, das gibt es auch. Ja. Beispielsweise Commodity-ETCs gibt es. Ne? Da hat man dann so ein bisschen ein Potpourri, aber man kann auch einzeln beispielsweise in Platinum- oder Palladium-ETC investieren.
Das wäre dann sehr spitz, okay.
Das wäre dann sehr spitz, ja, sehr nischig.
Bleiben wir mal bei dem Thema Spitz. Neben diesen klassischen Rohstoffen gibt es ja auch extrem exotische Varianten. Uran, Diamanten, Kobalt, Lithium, seltene Erden auch immer wieder gerne in den Schlagzeilen. Oder wie gesagt, gefrorene Orangensaft, wenn man es mal ganz extrem betreiben möchte. Was hältst du denn von solchen Nischeninvestments? Ist das für Privatanleger eine gute Idee?
Bei dem Wetter wäre erstmal gefrorener Orangensaft ganz gut. Allerdings sind solche Nischenthemen ohne Frage spannende Zukunftsthemen, aber sie stehen halt häufig auch im Zusammenhang mit Trends wie der Energiewende oder der Digitalisierung. Gleichzeitig sind die Märkte aber oft kleiner und können entsprechend stärkeren Schwankungen unterliegen, sind also volatiler. Deshalb lohnt es sich auch nicht nur auf die Geschichte hinter so einem Rohstoff zu schauen, sondern sich auch immer mit den Chancen und Risiken auseinanderzusetzen. Und dabei gilt, je nischiger ich eigentlich in so einen ETC reingehe, desto volatiler kann der auch sein. Und wenn ich dann mehrere Rohstoffe eben zusammengefasst habe, dann diversifizieren die sich auch untereinander. Es ist allerdings so ein bisschen ein Gamble, wenn ich jetzt von einem nischigen Rohstoff wie Uran oder Lithium total überzeugt bin, dann muss ich natürlich auch stärkere Schwankungen aushalten.
Statt in Rohstoffe selbst zu investieren, heißt es ja immer wieder, man kann einfach die Aktien von Unternehmen kaufen, welche diese Rohstoffe fördert, verarbeitet und weiterverkauft. Wie schätzt du eine solche Strategie ein?
Ja, das ist zunächst einmal eine sehr valide Möglichkeit. Man muss aber auch hier unterscheiden, da liegt auch der Teufel wieder so ein bisschen im Detail. Wenn ich jetzt zum Beispiel in einer Bergbaugesellschaft oder einen Ölkonzern kaufe, dann investiert der Anleger in ein Unternehmen und eben nicht direkt in den Rohstoff. Der Aktienkurs hängt dann nicht nur von dem Rohstoffpreis ab, sondern auch von solchen Unternehmensfaktoren und Kennzahlen wie einem Management, Unternehmenskennzahlen oder auch der allgemeinen Entwicklung an den Aktienmärkten. Also man verwässert das Ganze so ein bisschen, weil man kauft dann wirklich ein Unternehmen und nicht mehr direkt den Rohstoff. Das muss man sich dann bewusst sein.
Also zusätzlich noch das Aktienrisiko, dass Managementfehler dazukommen oder irgendwas.
Genau.
Stellt sich natürlich schon noch die Frage, also sind Anlagen in Rohstoffe eine Nische für Profis oder diejenigen, die sich 3 Tage damit in der Woche auseinandersetzen oder eignet sich das schon grundsätzlich als Privatanleger? Du hast gesagt, zur Beimischung wäre es eine Idee?
Genau, ich denke eigentlich, dass Rohstoffe schon längst kein reines Nischenthema mehr sind, weil wir sehen das ja auch, viele Anleger beschäftigen sich mit breiter Diversifikation ihres Depots und werfen deshalb auch gerade einen Blick auf diese Anlageklasse Rohstoffe. Wichtig ist aber, die Besonderheiten zu verstehen. In meiner Sicht sind Rohstoffe eher eine Ergänzung innerhalb eines breit diversifizierten Portfolios und sollten auch immer zur persönlichen Anlagestrategie passen. Ich würde jetzt nicht mein Portfolio wirklich mit dem Core Rohstoffe besetzen, weil es eben volatiler ist.
Dann kommen wir schon zur Abschlussfrage und ergänzend zu der vorangehenden. Gibt es dann so Faustformeln, wie viel Anteil Rohstoffinvestments in so einem breit aufgestellten Depot haben könnte? Und sollte man eventuell dann Gold da separat von betrachten?
Ja, wie so oft gibt es hier auch keine allgemeingültige Antwort. Das hängt natürlich immer von den persönlichen Zielen ab, auch dem Anlagehorizont oder der individuellen Risikobereitschaft. Viele Anleger sehen Rohstoffe eher als kleinere Beimischung zur Diversifikation, wenn wir uns die Portfolien anschauen. Gold wird dabei eigentlich immer separat betrachtet, weil es innerhalb der Rohstoffe eine besondere Rolle innehat und sich auch in den letzten Marktphasen anders entwickelt hat als viele Rohstoffe. Wir hatten die Goldrallye beispielsweise im Laufe des letzten Jahres angesprochen. Deshalb wird der Vergleich zwischen Gold und Rohstoffen eigentlich immer so ein bisschen gesondert betrachtet. Aber was alle gemeinsam haben, ist eine breite Streuung und eine langfristige Strategie sind für viele Anleger wichtige Grundprinzipien. Und deshalb findet Gold oft den Weg in Portfolien, aber auch Rohstoffe, wenn auch Rohstoffe dann mit einem kleineren Anteil.
Dann lass mich unsere Erkenntnisse zum heutigen Thema nochmal kurz zusammenfassen. Also Rohstoffe sind deutlich raus mittlerweile aus dem absoluten Nischenthema.
Genau.
Sie haben Aufmerksamkeit erregt, auch weil natürlich es mittlerweile einfacher ist, über breit gestreute Investments zu investieren. Aber sie folgen eigenen Regeln. Ich kann sie nicht so analysieren wie eine Aktie oder eine Anleihe oder ein Unternehmen an sich. Und deswegen sollten sie auf jeden Fall, auch wenn es manchmal ganz toll heißt, hier die Zukunft braucht Silber und Palladium, sollte sie nur einen kleinen Anteil als Beimischung im Depot sein. Gold kann man davon separat betrachten als ja, Investitions- bzw. Inflationshedge, sagen wir es mal so. Aber man muss sich natürlich auch trotzdem auf jeden Fall mit der Anlageklasse auseinandersetzen, weil sie eben eigenen Regeln folgt. Dann kann man das Ganze nutzen, um sein Depot noch weiter zu diversifizieren.
Genau, das ist eine sehr gute Zusammenfassung und auch ein wichtiger Punkt, jetzt unabhängig davon, ob man Rohstoff einzeln betrachtet oder die ganze Assetklasse Rohstoffe nimmt, aber wie auch Gold oder Aktien oder Anleihen, man muss sich immer bewusst sein, dass diese Anlageklassen auch volatil sein können, dass es viele Faktoren gibt, die den Preis beeinflussen, dass auch Angebot und Nachfrage da eine wichtige Rolle spielen. Und wenn man sich wirklich intensiv mit den Assetklassen beschäftigt und ein gutes Gefühl hat, kann man da gerne rein investieren. Aber man muss sich immer bewusst sein, dass solche Assetklassen auch volatil sein können.
Vielen Dank für den Austausch.
Ja, vielen Dank für die Einladung, Falko.
Das war's auch schon wieder mit unserer neuen Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir konnten euch die spannende Anlageklasse der Rohstoffe mal etwas näher bringen. Und wenn ihr auch weiterhin auf dem Laufenden bleiben wollt rund um das Thema Finanzen und Geldanlage, dann abonniert gleich unseren Kanal. Und ebenso freuen wir uns wieder über euer Feedback, über Fragen, Kritik, Lob oder Anregung, auch für zukünftige Themen. Schreibt uns dann einfach an wertpapiere@dzbank.de und beachtet bitte auch unsere rechtlichen Hinweise. Die habe ich euch in die Shownotes gepackt. Dann wünsche ich euch jetzt viel Erfolg bei euren weiteren Schritten an den Kapitalmärkten und freue mich auf das nächste Mal. Tschüss und macht gut.
Das war Fit for Trading, der Podcast für deine Investments. Fit for Trading, der Podcast zu Börse und Aktien für Bescheidwisser.